Soll ich Hochdeutsch sprechen? Ich glaube schon, hä? Ist nicht? Niemand? Okay. Während meiner Zeit im Gymnasium und darüber aus habe ich in einem Laden geschafft, so um Geld zu verdienen, und habe dort die Buchhaltung erledigt. Den Geschäftsführer habe ich sehr gut gekannt. Mir ist die Arbeit, oder nein, der Geschäftsführer, so muss ich sagen, am Schluss habe ich sehr gut gekannt, aber dort habe ich ihn eben noch nicht gekannt. Er ist mir von einem Mann von der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, vermittelt worden. Er hat gesagt, da suche ich jemanden und ich bin dann dort arbeiten. Es scheint auch ein Christ zu sein. Und so haben wir auch oftmals Gespräche gehabt über den Glauben. Bis ich eines Tages dahinter gekommen bin, dass der Mann schwul war und seine Neigungen auch ausgelebt hat. Ich war vielleicht 18, so, weiss es nicht ganz genau, und ich war ziemlich schockiert. Und ich habe mich gefragt, was macht man jetzt in so einem Fall? Was ist das Richtige? Soll ich es einfach ignorieren? Es geht mir ja nicht an, es ist seine private Sache. Speziell an der Situation war sicher, dass er eben bekennt hat, dass er ja ein Christ ist. Wenn es irgendwie anders gewesen wäre, hätte man das viel weniger Mühe gemacht. Ich habe mich dann entschieden, ihm einen Brief zu schreiben. Und er hat sehr positiv darauf reagiert und hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass ich da sehr nervös war. Ich dachte, ich werde recht reagieren. Wird er verrückt sein, dass ich ihm das geschrieben habe. Das Gespräch ist dann aber in einer sehr guten Atmosphäre verlaufen. Und der Mann hat mir ein bisschen seine Geschichte erzählt. Er ist in einem christlichen Elternhof aufgewachsen. Und hat sich schon sehr früh zu Männern hingezogen gefühlt. Weil er gewusst hat, dass das eigentlich falsch ist, so ist er auch gezogen worden, hat er auch Gott immer wieder um Veränderung gebetet. Und auch in seiner Gemeinde Hilfe gesucht. Doch, es hat sich nichts verändert. Und schlussendlich hat er mal aufgehört zu kämpfen. Er hat aufgegeben. Und hat dann, man findet die, auch Leute gefunden, die gemeint haben, dass gelebte Homosexualität und Christsein sehr gut vereinbar sind. Er hat mir erklärt, dass es in diesen biblischen Stellen nicht um Menschen geht, die ihre Homosexualität in treuen Beziehungen leben, sondern eben um ausbeuterische Verhältnisse, um homosexuelle Prostitution, eine Ansicht, die ja bis heute immer wieder geäußert wird. So wie seine Geschichte, und ich denke, seine Geschichte steht für viele Menschen, viele Christen auch, oder viele Menschen, die gleich empfinden, irgendwo in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen sind und gescheitert sind. Der jahrtausendalte Konsens der Kirche, dass gelebte Homosexualität Sünde ist, das ist, wenn wir ein bisschen in die Gesellschaft schauen, innerhalb kurzer Zeit verfallen. Immer mehr Stimmen werden laut, dass wir die ganze Sache neu überdenken sollen, dass wir das anders beurteilen müssen. Immer mehr solche Stimmen kommen auf, gerade in den Kirchen auch. Und ich denke, wegen dem ist es wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es fällt mir nicht einfach, darüber Predigt zu halten. Es ist so ein richtiges Minenfeld. Einerseits dürfen wir nicht vergessen, dass vielen homosexuell empfindenden Menschen viel Leid und Unrecht angetan worden ist. Oder immer noch wird. Es wird ein Witz über sie gemacht. Sie werden manchmal ausgelacht, beschimpft. Und im Dritten Reich sind sie sogar ermordet worden. Und dann ist es auch so, dass es manchmal auch sehr heuchlerisch ist, die ganze Diskussion. Man ist zu seinen Verfehlungen in der eigenen Sexualität ist man sehr gnädig. Und mit ihren Verfehlungen in ihrer Sexualität gehen wir manchmal sehr hart um. Ich glaube, das möchte ich gerade wie am Anfang stellen. Ich glaube, alle, bei uns allen, oder wir alle sind irgendwo noch immer schon in unserer Sexualität gefallen. Egal, wie wir empfinden dann. Und als weitere Vorbemerkung, es geht um ausgelebte Homosexualität. Das, was ich werde sagen, das geht um das und nicht, dass es Menschen, und da glaube ich fest daran, dass es Menschen gibt, die so empfinden, die gar nichts anderes kennen und wo ich auch glaube, dass sich nicht einfach so Sachen dann verändern. Weil es ein bisschen mein Feld ist, weil es ein schwieriges Thema ist, möchte ich auch zwei Predigten über das halten. Heute möchte ich so ein bisschen Bibelstellen anschauen zu diesem Thema, im Alten wie im Neuen Testament. Das ist so ein bisschen die eine Seite. Dann möchte ich aber auch in einer zweiten Predigt noch ein bisschen das Thema mehr aufnehmen, wie wir umgehen mit dem als christliche Gemeinde. Wie wir können auch solchen Menschen Raum schaffen in unseren Gemeinden. Wie wir ihnen können helfen, ihnen können beistehen. Also wenn ihr heute nach dieser Predigt denkt, das gibt noch viel mehr zu sagen dazu, dann habt ihr natürlich recht. Und auch nach der zweiten Predigt wird es noch mehr dazu zu sagen haben. Aber ich denke, vielleicht ist es dann ein bisschen abgeschlossener. Heute kommt wirklich nur so ein bisschen, nur in Anführungszeichen, was die Bibel dazu tut sagen. Der Rahmen für das Thema ist natürlich unsere Folge über die 10 Gebote. Das Gebot, vielleicht ist er jetzt schon eingeschlafen. Nein. Ah, du hast recht, das nützt es nicht. Danke. Eben, der Rahmen ist unsere 10 Gebote und das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, wo wir uns ja schon ein Zeitchen uns mit dem beschäftigen. Ein Gebot, das eigentlich sagt, dass alle Sexualität, egal von welcher Art, die gehört, es gibt nur Sexualität im Rahmen von einem Bund zwischen Mann und Frau und alles andere, was außerhalb von diesem Bund ist, ist falsch, ist Sünde. Wenn wir also anschauen, was sagt die Bibel zum Thema Homosexualität? Der erste Text, den wir finden, der sich mindestens im Rand zu diesem Thema äußert, den finden wir im 1. Mose 19. Dort kennt ihr bestimmt, das ist eine versuchte homosexuelle Massenvergewaltigung an zwei Männern, die eigentlich Engel sind und zu Besuch sind beim Lot in Sodom. Sie Boten, die nach Sodom geschickt worden sind, um nachzuschauen, ob die Sünde dort in dieser Stadt wirklich so schlimm ist, wie man das gehört hat. In der Nacht raufen sich dort Männer zusammen in dieser Stadt, kommen vor dem Lot sein Haus und verlangen, dass er ihnen seine Gäste ausliefern. Und sie rufen nach dem Lot und sagen zu ihm, 1. Mose 19,5, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Und mit erkennen ist eben in diesem Zusammenhang ganz klar, Geschlechtsverkehr gemeint. Wegen dem ist auch das Wort Sodomie jahrhundertelang als verurteilendes Wort für Homosexualität gebraucht worden. Damit ist natürlich die Homosexualität an sich nicht vom Tisch. Es geht um viel mehr da drinnen. Das ist eine Massenvergewaltigung. Und darüber hinaus natürlich eine schreckliche Missachtung vom Gastrecht in dieser Kultur. Konkreter wird es dann in zwei Stellen, wo wir im dritten Mosebuch finden. Dritte Mose, die Kapitel 18. Im Vers 22 lesen wir, 3. Mose 18, Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Und zwei Kapitel weiter, im Vers 13, ganz ähnlich, wenn jemand bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben, Blutschuld lastet auf ihnen. Es geht hier nicht, wie einige behaupten, um kultische Prostitution, im Rahmen also von einem heidnischen Götzendienst, auch wenn es das natürlich gegeben hat. Der Zusammenhang, finde ich, macht klar, dass es um einvernehmlichen Sex geht zwischen Männern. Und das verbietet dort die Bibelstelle unter Androhung sogar von der Todesstrafe. Interessant ist, dass praktisch nichts zur weiblichen Homosexualität steht, vor allem im Alten Testament nicht. Nur eine Stelle im Neuen Testament ist natürlich für Frauen in dieser patriarchalen Kultur wohl kein Thema gewesen. Gehen wir zum Neuen Testament. Wir können immer denken, was hat uns das Neue Testament zu sagen dazu? Eigentlich habe ich die Stelle ja hier gehabt. Was haben uns die alttestamentlichen Stellen zu sagen, denken ja die Leute, das Alte Testament ist ja vorbei, das Neue Testament gilt für uns. Sogar wenn wir so denken, ich denke nicht so, finden wir auch im Neuen Testament Stellen, die sich zur Homosexualität äußern. Und die wichtigste Stelle, die finden wir im Römerbrief, im Kapitel 1. Ich will sie zuerst überspringen, um zuerst zwei andere Stellen aus den Briefen von Paulus zu betrachten, die sich auch zu dem äußern. Die eine wird nur der Vollständigkeit halber erwähnen, auf der Übersicht, oder ich habe sie aufgeschlistet, und nicht näher darauf eingehen. Die erste Stelle finden wir in 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das ist natürlich eine Stelle, wo darauf verwiesen wird. Der Mann, den ich euch erzählt habe am Anfang, haben wir die Stelle auch gebracht. Wenn argumentiert wird, dass die Bibel eben nicht treue homosexuelle Beziehungen meint und verurteilen tut. Es geht um die zwei Begriffe, die hier leicht rot hinterlegt sind, wo finde ich eher unglücklich mit Lustknaben und Knabenschänder übersetzt sind. Mit dem ersten Begriff wird das Wort aus dem Griechischen übersetzt, wo eigentlich, man könnte es so ganz wortwörtlich, Weichlinge übersetzen. Damit sind Männer bezeichnet worden, die eben eher verweiblich gewesen sind oder ganz generell aber auch der passive homosexuelle Partner. Das würde Sinn machen, weil das zweite Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Und zwar aus Ma, also im Griechischen aus Ma und Koitus, also Geschlechtsverkehr. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit bezieht sich dort der Paulus eben zurück auf die Stelle aus dem dritten Mosebuch, aus dem Levitikus, weil die zwei Wörter dort in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament verwendet werden. Und mit diesen beiden Begriffen hat man dann einfach die zwei Partner in einer homosexuellen Beziehung. Wegen dem hat zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung die zwei Begriffe zusammengefasst und schreibt einfach von Leuten, die homosexuelle Beziehungen eingehen. Wir sehen an dieser Stelle auch, warum es für Christen keine Option kann sein kann, die homosexuelle Beziehungen zu akzeptieren. Wieder gelebte homosexuelle Beziehungen zu akzeptieren. Vielleicht sogar im Namen von der Liebe. All die Menschen, die diese Sünde praktizieren und vor allem sie nicht bereuen, werden das Reich Gottes nicht sehen, steht da. Es geht also eben um Leben und um Tod. Gleichzeitig, und das möchte ich auch gerade einschieben, gilt das natürlich nicht nur von der Homosexualität, sondern von aller Sünde, die nicht bereut und in Ordnung gebracht wird. Auch Unzüchtige, Ehebrecher, Diebe, sogar Gitzige und so weiter, werden das Reich Gottes nicht sehen. Das soll uns eine Warnung sein. Ausgelebte Homosexualität ist eine Sünde. Aber eben, Gitz ist es auch. Wegen dem sagt der Paulus, darum wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Die wichtigste Stelle, die sich zur Homosexualität äußert im Neuen Testament, finde ich, ist eben im Römer 1, die Verse 24 bis 27. Ich habe es an euch hier, ich möchte aber schon ab dem Vers 21 lesen. Römer 1, ab dem Vers 21, dort steht Folgendes. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass ihre Leibe durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind dem Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verehrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. So wie zu Wort Gottes. Wir können uns natürlich nicht mit allem beschäftigen, was in diesem Text steht. Ein Text, der, ich würde sagen, grundsätzlich die Sünde der heidnischen Welt anprangert. Ich möchte einfach ein paar Sachen daraus hervorheben. Da ist zum Beispiel so von Verdrehungen gedreht. Was ist damit gemeint? Einige Sachen sind verkehrt worden, verdreht worden. Die eine Verdrehung ist folgende. Sie haben Gott nicht anbetet und haben er und haben wollen die Kreatur anbeten. Oder wie es der Paulus im Vers 23 sagt, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Fischfüßigen und der kriechenden Tiere. Oder wieder im Vers 24, was haben sie verduscht? Die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt haben und ihm gedient haben statt dem Schöpfer. Vielleicht kann man daraus auch zwei Verduschungen machen, wahrscheinlich ist das Gleiche gemeint. Es geht also um einen Götzendienst, um die Ablehnung vom Schöpfer, vom allein wahren Gott und der Zuwendung zur Schöpfung und der Anbetung von irgendetwas aus der Schöpfung. Das ist die erste Verdrüllung, die passiert ist in der heidnischen Welt, wie sie der Paulus damals kennt hat und wie sie seitdem nicht viel anders ist. Es gibt aber noch eine weitere Verdrehung. Die Menschen, heisst es so, haben den natürlichen Verkehr zwischen Mann und Frau verloren und haben Mann mit Mann oder Frau mit Frau Schande getrieben, wie es hier im Bibeltext steht. Die Art von Geschlechtsverkehr wird wieder natürlich oder gegen die Natur genannt. Diejenige zwischen Mann und Frau als natürlich. Jetzt haben natürlich einige argumentiert, dass mit natürlich das gemeint ist, was die Menschen empfinden. Also mein natürliches Empfinden, so wie ich es habe. Wenn also jemand homosexuell empfindet, natürlich so empfindet, dann wäre das seine Natur und der Paulus würde dann über heterosexuelle Menschen reden, die sich in homosexuellen Praktiken dann engagieren. Obwohl es eigentlich nicht ihre Natur ist. Nur das würde hier verurteilt und nicht die Homosexualität an sich. Das Problem ist nur, dass natürlich und wieder natürlich eben nicht unsere subjektive Erfahrung dann ansprechen oder ausdrücken, beschreiben, sondern der Paulus bezieht sich hier natürlich als Jude auf die von Gott geschaffene Ordnung, wo Gott der Mensch als Mann und als Frau erschaffen hat. Niemand kann ja eigentlich sagen, dass Gott mich so erschaffen hat, wie ich jetzt bin, in meinem sündigen Zustand. Wir sind alle gefallen. Und seine Natur ist gefallen. Sie ist eben nicht mehr so, wie sie sollte sein. Sie ist eben nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Und wegen dem begehren wir eigentlich immer wieder, nicht nur Menschen, die homosexuell empfinden, begehren wir immer wieder Sachen, die man nicht begehren sollte. Egal, ob wir über uns zum anderen oder gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. Wir begehren immer wieder Sachen, ganz natürlich, die gegen den Willen Gottes sind. Es geht also um die Ordnung Gottes und nicht um das, was ich empfinden. Also, homosexueller Geschlechtsverkehr ist wieder natürlich gegen die Natur, sagt uns hier der Paulus. Das ist unsere Beobachtung hier in diesem Text. Oder eine erste Beobachtung. Ich habe noch eine zweite. Zweimal in unserem Text, dann auch noch im Vers 28, wird erwähnt, dass Gott sie dahin gegeben hat. Was bedeutet das? Der Gedankengang ist ein bisschen vereinfacht gesagt, folgendermaßen: Gottes Herrlichkeit ist allen Menschen in seiner Schöpfung offenbart worden. Aber die Menschen haben die Worte unterdrückt. Es ist nicht, dass sie es nicht gewusst haben. Sie haben etwas gewusst von dem und sie haben sie unterdrückt. Sie wollen sie nicht haben. Statt dass sie den Schöpfer anbeten, haben sie sich der Schöpfung zugewendet. Sie haben eine ungeheuerliche Verkehrung, einen ungeheuren Austausch vorgenommen. Jetzt, das wissen wir alle als Christen, am Ende der Zeiten wird es eine grosse Abrechnung geben. Gott wird alle Ungerechtigkeit dieser Welt einmal richten. Es heisst, dass es einen Tag gibt vom Zorn und von der Offenbarung vom gerechten Gericht Gottes, wo einst jedem gegeben wird nach seinem Werk, wie der Paulus das dann gerade im nächsten Kapitel, im Kapitel 2 vom Römerbrief, sagen oder schreiben. Also in der Zukunft wird es ein grosses Gericht geben. Das Gericht Gottes, wo niemandem Gott wird können entgehen. Das ist aber nicht alles, was uns der Paulus hier sagt. Er redet hier, dass es schon heute ein Gericht gibt. Und dass sie keine Blitz vom Himmel, wo der Gottlose dann erschlägt. Nein, es ist anders. Das Gericht Gottes besteht darin, dass Gott uns das gibt, was unsere sündigen Herzen begehren. Ich sage nochmal, das Gericht Gottes besteht in dem Sinne, dass Gott uns das gibt, was unsere sündigen Herzen begehren. Er überlässt uns unseren Begierden von unseren Herzen. Wir wollen ihn nicht als Herr haben im Leben. Und so lässt er unsere Realität ohne Gott erleben. Und so ist Homosexualität, wie der Paulus das hier lehrt, nicht nur wie der natürliche Geschlechtsverkehr, nicht nur Sünde, sondern in erster Linie schon auch ein Gericht Gottes, eine Strafe Gottes, ein Dahingehen von den Menschen in ihren Begierden, wegen ihrer Ablehnung vom Schöpfer. Wir haben als Gesellschafter lebendige Gott verloren und uns eigene Götter erwählt. Und wegen dem hat uns Gott dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Das heisst jetzt aber nicht, und das ist wichtig zu verstehen, dass jemand, der sich zum gleichen Geschlecht angezogen fühlt, sich irgendwie mehr von Gott abgewendet hat als andere. Oder dass er mehr dahingegeben wäre als andere. Nein, der Paulus nimmt Homosexualität als ein typisches Beispiel für das, dass Gott uns unsere Begierden hingeht. Wir haben kein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wie gesagt, auch Habsucht und Neid und vieles mehr sind Folgen davon, dass wir den Begierden von unseren Herzen folgen, wie uns auch die Versen 28 bis 30 dann lehren. Das zeigt sich aber, und wegen dem hat Paulus das erwähnt, das zeigt sich aber bei praktizierter Homosexualität speziell deutlich. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass gerade männliche Homosexuelle rund 25 bis 30 Jahre tiefere Lebenserwartung haben? Das kommt man normalerweise eben nicht in den Medien. Und ich glaube, dass das eine Folge ist von einem Lebensstil, wo Gottes Gebot missachtet. Ich glaube, wer Homosexuelle liebt, der warnt sie eben vor einem Lebensstil, der vor dem Reich Gottes ausschliessen und zusätzlich eben verheerende Folgen hat für ihre Gesundheit. Wir haben uns heute Bibelstellen angeschaut, die sich mit Homosexualität beschäftigen. Von Anfang an bis zum Schluss ist ihre Botschaft eindeutig und ich glaube, da braucht es ziemlich viel Verdrüllung von der Bibel. In keinem Zusammenhang von der Bibel wird Homosexualität irgendwie positiv erwähnt. Und von Anfang an bis zum Schluss ist die Botschaft eindeutig, praktizierte Homosexualität ist Sünde und schließt vom Reich Gottes aus. Jeder hat die Wahl, das Urteil von der Bibel abzulehnen. Wir sind freie Menschen in dem Sinn. Aber es ist höchst unehrlich, finde ich, die Bibel zu vertrüllen und zu behaupten, dass sie Homosexualität nicht ablehnen. Gleichzeitig, wenn wir uns daran erinnern, dass eben jede Sünde, die nicht bereut wird, vom Reich Gottes ausschliessen. Wie uns Stell aus dem 1. Korintherbrief lehrt. Eben auch Unzucht, Ehebruch, Gitz und vieles mehr sind mit dem Willen Gottes nicht vereinbar. Wir haben kein Recht, Homosexualität als speziell schlimme Sünde hervorzuheben. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir uns selber nicht versündigen. Homosexuelle brauchen die gleiche Botschaft, wie wir sie alle auch brauchen. Und zwar nämlich, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In uns allen steckt die gleiche verdorbene Natur. Wir alle sind gefallen, gerade in unserer Sexualität. Wir alle brauchen die gleiche Gnade Gottes, damit wir ein Leben zur Verherrlichung von Gott führen können. Davon redet auch der nächste Vers, der gerade nach dieser Stelle aus dem 1. Korintherbrief folgt. Dort heisst es nämlich: Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ja, Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Homosexuelle, Dieb, Gitzige und so weiter. Sie werden das Reich Gottes nicht erben. Und der Paulus sagt dann zu den Korinther: Solche seid ihr gewesen. Und solche sind auch wir. Wir sind nicht besser. Und seht ihr, dann hat es ein kleines Wörtchen hier, das so wunderbar ist in diesem Kontext. So ein Aber. Aber ihr seid reingewaschen, geheiligt sind wir, gerecht gesprochen. Das, was früher gegolten hat, das gilt nicht mehr. Ihr seid nicht mehr Götzendiener, nicht weil ihr besser seid. Nicht mehr Ehebrecher, nicht mehr Homosexuelle und so weiter. All das steht nicht mehr über unserem Leben inne, sondern wir sind geheiligte Kinder vom lebendigen Gott. Durch das Werk von unserem Herrn Jesus Christus am Kreuz sind alle unsere Sünden vergeben worden. Durch das Werk vom Heiligen Geist dürfen wir erleben, dass er uns verwandelt und alles, was gefallen an uns ist, tut Tag für Tag umwandeln und verändern, sodass wir mehr und mehr ins Bild von Jesus geformt werden. So viel Gnade für Menschen wie mir, dass wir doch wieder neu darüber staunen dürfen. Und so dürfen wir rausgehen, auch zu den Verlorenen von dieser Welt. Wir wollen den Homosexuellen lieben und ihm sagen, dass Jesus auch seine Sünde getragen hat. Dass Jesus auch ihn verändern kann. Wenn er Buße tut, dürfen wir ihm sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wollen ihn wie jeden anderen Sünder in unsere Gemeinschaft aufnehmen, ihn stützen, ihn tragen, ihn lieben, ihm aufhelfen, wenn er gefallen ist, für ihn beten, für ihn da sein. Wenn wir eben eine Gemeinschaft sind, nicht von heilig in dem Sinn, dass wir in allem heilig sind, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Sündern. Aber eine Gemeinschaft von Sündern, die Gnade gefunden haben. Möge uns Gott helfen, dass wir so eine Gemeinschaft sein können und dass sich, egal welche Menschen, mit welcher Sünde, mit welcher Vergangenheit sie zu uns kommen, dürfen unter uns wohlfühlen und dürfen heil werden. Möge das Gott schenken. Ich werde noch beten. Ja, Herr, wir stehen alle eigentlich unter deinem Gerichtsurteil. Auch in unseren Herzen sind viele Sachen da, die nicht dahin gehören. Unzucht, Gitz, Lieblosigkeit und vieles mehr, Herr. Und wir haben kein Recht, um irgendjemandem zu zeigen. Wir haben kein Recht, uns irgendwie besser zu fühlen als irgendjemand anderes, Herr. Und vergib uns, Herr, wo wir das tun. Wo wir uns erhoben haben über andere Menschen und das Gefühl haben, wir seien besser als sie. Wir wissen, dass nur deine Gnade den Unterschied macht. Und wir danken dir, dass wir deine Gnade haben dürfen erfahren, dass du gekommen bist, dass es in unserem Leben so ein Aber gibt, dass wir nicht mehr das sind, wo wir gewesen sind, weil du in unser Leben getreten bist und uns verändert hast, uns neu gemacht hast durch deinen Geist. Herr, hilf, dass wir das nicht vergessen. Und gib uns Liebe zu den, ja, zu unseren Geschwistern hier, auch gerade hier in Uster, Herr, die zu kämpfen haben, die ihre Herausforderungen haben. Gib uns Liebe, so wie du gekommen bist und eben die Verlorenen gesucht hast, zu den Sünder gegangen bist, mit ihnen gegessen hast und sie geliebt hast, Herr. Und hilf, dass wir in unserem Umfeld, wo Menschen sind, die gefallen sind, die denen weit fern sind von dir und in ihren Sünden gefangen sind, hilf uns und gib uns die Liebe, Herr, dass wir sie nicht einfach gehen lassen in ihren Sünden, sondern dass wir sie so lieben, dass wir eben ihnen davon erzählen, dass da einer gekommen ist, um die Sünden zu vergeben, um neu zu machen und zu verändern. Verändere uns da und gib uns neu deine gute Liebe, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.